Ja, ich bin ja schon ein bisschen länger hier, das hat der eine oder andere jetzt auch schon bemerkt. Und als ich kam, war der Expo-Wahl ein Projekt, wo Leute hingingen, um einen guten Gottesdienst zu erleben. Und inzwischen ist hier so manches geschehen, was Menschen dazu veranlasst hat, hier auch Gemeinschaft zu finden und Freundschaften zu schließen. Und das finde ich gut, wenn Menschen kommen und sagen, hier finde ich Freunde. Hier ist Zeit zum Austausch, zum Gespräch. Und beim Zwergwahlabend, nächste Woche nicht, da lerne ich neue Leute kennen, wenn wir in Kleingruppen diskutieren. Und ich kann sogar meine eigenen Glaubensfragen stellen und stell dabei fest, andere haben auch Fragen. Es ist nicht alles selbstverständlich. Und ich nehme das heute zum Anlass, mit euch über einen wichtigen Aspekt nachzudenken, der für christliche Gemeinden konstitutiv ist, nämlich, Damaris hat schon vorweggenommen, das Thema Gemeinschaft. Und ich habe uns dafür einen Text aus dem Markus-Evangelium mitgebracht. Viele dürften den schon mal irgendwo gehört haben. Nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war, in welchem wird gar nicht gesagt. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort, also scheint gepredigt zu haben. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Und als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, wörtlich mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sag dir, steh auf, nimm dein Bett und geh umher und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben sowas noch nie gesehen. Ja, es soll also wie gesagt um Gemeinschaft gehen. Und wenn ich an Gemeinschaft im christlichen Zusammenhang denke, dann fallen mir ja besonders auch Kleingruppen ein, den ich so in den letzten 30 Jahren immer mal wieder angehört habe. Und da gibt's die unterschiedlichsten Formen, von Krabbelgruppen über Hauskreise, von Bibelgesprächskreisen bis hin zu Bierbrauergruppen. Dann denke ich vor allem an viele schöne Begegnungen. Ich denke an Freundschaften, die bis heute bestehen. Ich denke auch an Gottes besondere Paradiesvögel, von denen statistisch nach meiner Einschätzung immer mindestens einer mit dabei ist. Einmal waren es sogar zwei, denn einer der Teilnehmer lebte in einer recht erstaunlichen Beziehung zu einem ausgestopften Tukan, der in seinem Erleben immer noch so ein Tick lebendiger erschien als für uns restliche Hauskreisteilnehmer, die dachten, wie kann man mit einem Staubfänger so inniglich Gemeinschaft haben. Ja, und ich habe überlegt, was zeichnet Gemeinschaft in der Gemeinde eigentlich aus? Was macht sie besonders? Und da fand ich, die Geschichte ist im Grunde genommen sehr schön, um das zu zeigen. Also ich denke bei Kleingruppen besonders an das, was der Predigttext uns mit großen Pinselstrichen vor Augen malt. Hier haben wir es mit einer besonderen Gemeinschaft zu tun, die anpackt, statt sich in Anonymität und Unverbindlichkeit zurückzuziehen. Jeder trägt mal jeden. Wir begleiten einander. Und ja, ich kann das im Rückblick sagen, manches Mal ging es auch mir wie dem kranken Mann auf der Trage. Ich brauche Ermutigung, ich brauche Weggemeinschaft, ich brauche Rat und manchmal sogar Zurechtweisung. So auch hier in der Geschichte. Als nämlich die vier Männer seine Liegeunterlage ergriffen und ihm entschlossen erklärten, sie brächten jetzt zu einem, der ihm helfen kann, da wusste der Gelähmte, dass er Freunde hatte, an die er glauben konnte, auf die er sich verlassen konnte. Und obwohl er in einer Zeit lebt, in der es keinerlei staatliche Sozialsysteme gab, die ihm medizinische Hilfe ermöglichten, hat er persönlich in seinen Freunden ein Sozialsystem, das sprichwörtlich trägt. Und das ist ja ein Bild auch für den Glauben. Wir fallen nicht ins Bodenlose, sondern da ist eine Realität, die trägt, die bietet uns ein festes Fundament, wenn alles ins Wanken gerät. Und in der Tat, Glauben kann in diesem Kreis eingeübt werden. Nämlich zu wissen, dass mich einer oder sogar eine ganze Gemeinschaft trägt. Dass ich gehalten bin und auch, wenn es mir schlecht geht, nicht ins Bodenlose falle. Ja, und in solchen Situationen merken wir, niemand lebt für sich allein. Menschsein bedeutet immer auch, von anderen abhängig zu sein, bedürftig zu sein. Individualismus erweist sich in solchen Zeiten als eine Schönwettererscheinung. Ich erinnere mich, ich habe als junger Pfarrer hatte ich Krankenhausseelsorge auch zu leisten. Und ich hatte sehr häufig so Gespräche, wo Leute sich eben in einer Situation wiederfanden, wo ich sagte, ich falle hier jedem zur Last. Ja, ich kann mich nicht mal mehr alleine anziehen und gefüttert werden muss ich und so. Und ich habe dann oft mit den Leuten darüber gesprochen, ist das nicht eigentlich die meiste Zeit unseres Lebens so? Nicht? Als Baby werden wir völlig hilflos geboren. Dann kommt die Ausbildung, wo unser Meister mit uns nichts anzufangen weiß. Dann kommt die Ehe, wo wir sozusagen auch merken, wie wir vom anderen auch abhängig sind. Und im Alter geht's wieder von vorne los, hat man das Gefühl. Ja, also in der Krise kannst du die Story vom einsamen Wolf im Grunde genommen vergessen. Ja, da ist der einsame Wolf sehr schnell tot. Da trägt nur die Beziehung. Dann brauchen wir Menschen, deren Hand wir ergreifen können und die uns, wenn nötig, auch mal tragen. Und wir glauben an diejenigen, die unserem Leben merklich Stabilität verleihen, die uns halten, wenn wir fallen oder das Leben ja uns sogar gelähmt hat, soll vorkommen, dass wir aus eigener Kraft nicht mehr alles schaffen. Vielleicht fühlen wir uns gerade stark, aber der nächste Sturm kommt bestimmt. Wir erinnern uns bestimmt noch an die Corona-Zeit. Da hat mancher gemerkt, dass er an den Rand seiner Möglichkeien kommt und seien es die psychischen Möglichkeiten. Und dann ist es gut, wenn andere da waren, die zuhörten, die helfen konnten. Und dazu sollte Gemeinde auch da sein. Orte besonderer Gemeinschaft, wo Christsein im Alltag praktisch wird. Entfernt von dem Verdacht, eine weltfremde Kulturinstitution zur religiösen Brauchtumspflege zu sein. Die braucht man im Grunde genommen nicht. Noch eine andere Sache lehrt uns der Text. Der Gelähmte glaubt an seine Freunde und die Freunde wiederum, die glauben an Jesus. Er kann helfen, sagen sie. Er kann heilen. Er ist der Heiland. Er bringt Dinge wieder zurecht. Aber ob man das glauben kann, wird ja viel erzählt, wenn der Tag lang ist, muss man ja zugeben. Und ich habe in der Vergangenheit auch mal so als Berater gearbeitet. Kennt man den Markt auch so ein bisschen. Manchmal denke ich, es gibt mehr Berater als Beratungswillige. Und mancher nennt sich vielleicht deshalb Berater, weil es halt besser klingt als arbeitslos. Oder wenn ich Berater bin und andere Menschen berate, dann werden die mir vielleicht eher glauben, dass ich mein eigenes Leben auf die Reihe kriege und ich glaube es dann irgendwann auch selber. Ja, was kann man glauben? Manches Mal im Leben kommen wir zu guten Erfahrungen, weil wir uns von vertrauenserweckenden Menschen führen lassen. Das gilt auch in Glaubensdingen. Kaum einer kommt ja dadurch zum Glauben, dass er sich sozusagen im stillen Kämmerlein sein Bibelbuch durchliest und dann sagt, jawohl, das ist die Wahrheit. Das läuft meistens anders, nicht? auch bei mir, nicht? Ich habe Menschen kennengelernt, die waren vorbildlich, die waren leidenschaftlich, die waren einladend in ihrem Glauben, haben das gelebt und die haben mich so quasi mitgeschliffen am Anfang. Die haben mir Anteil gegeben an ihrem Leben mit Gott. Die haben mir die Bibel nahegebracht und sie haben sie mir auch vor allen Dingen lieb gemacht. Und später habe ich Menschen mit auf den Weg genommen, habe die dann meinerseits mitgeschliffen, nicht? Und dem Herrn gezeigt, nicht? Und wie ich ihn kenne. Und so sollten Gemeinschaften in der Kirche auch funktionieren. Das sind Lernorte des Glaubens. Glaube will tatsächlich auch gelernt sein. Er will ausprobiert werden unter kontrollierten Bedingungen, unter der Begleitung durch Mentoren. Die verbindliche Gemeinschaft in der Gemeinde ist der Nährboden, auf dem Hörer zu Tätern des Wortes werden können. Und das ist leider kein Automatismus. Leider nicht. Im Gegenteil, als die Freunde mit dem Kranken zu Jesus kommen, versperren die Leute um Jesus herum erstmal den Weg. Und so ein Bild muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die versammelte Gemeinde als Burgwall, der Menschen von Jesus fernhält. Die Gemeinde zeigt sich oft nicht so hilfreich. Sie steht im Weg, wo Menschen den Weg zu Jesus suchen. Kann man sich das vorstellen? Wenn das Christsein ist, dann hoffe ich, dass es nicht ansteckend ist. Hörte ich mal jemanden sagen über eine bestimmte Gemeindesituation. Bitter, aber manchmal leider wahr. Zum Glauben einladende Gemeinden sind gar nicht so häufig. Drängelnde Interessengemeinschaften im religiösen Postamt Kirche bestimmen leider allzu oft das Bild. Es gibt auch die Verletzten, diejenigen, die menschliche Enttäuschung erlebt haben, weil die Gemeinschaft der Heiligen manchmal eben auch eine Gemeinschaft der Scheinheiligen ist. Derer, die vergessen haben, dass wir Christen nur dann heilig sind, wenn wir mit Christus verbunden sind. Und es gibt die vielen Opfer organisierter Belanglosigkeit, die als Suchende in eine Gemeinde kommen und dann nur Bauchtanzgruppen, Häkelkreise oder politische Aktivisten vorfinden. Und irgendwann, das kann man wirklich gut verstehen, erlahmt dann auch die Kraft zum Suchen. Und die Fantasie von Menschen, oder sollte ich tiefer blickend sagen, die Intelligenz des Teufels ist schier grenzenlos, wenn es darum geht, Menschen von der Quelle des Lebens fernzuhalten. Ganz plastisch ist mir das mal in einer Gemeinde begegnet, wo nach dem Gottesdienst die Kerngemeinde draußen auf dem Kirchhof sozusagen Schulter an Schulter einen Kreis bildete. Meine Frau lacht schon, die weiß, wovon ich spreche, und sich unterhielt, während die wenigen Erstbesucher außerhalb des Kreises so verloren rumstanden und hilflos verlegen auf den Boden starrten. Das passierte glücklicherweise nur einmal, denn die kamen nie wieder. Zurück zu den Freunden und dem einzigartigen Charisma der christlichen Gemeinschaft. Die Freunde lassen sich nicht beirren, die sind gut. Um den Star des Abends zu sehen, muss es halt auch manchmal Backstage sein. Ist so. Die Freunde sind zu allem entschlossen. Sie steigen Jesus aufs Dach. Und viele Glaubensbiografien wissen von diesen entschlossenen, geradezu penetranten Freunden. Und sie werden belohnt. Als sie das Dach aufreißen, öffnet sich auch über der Menge der Himmel. Liebster Jesus, wir sind vier. Die aktive Gemeinde ist oft klein, aber sie ist wirksam. Auch im Wahl gibt es ja Klagen, dass wir zu wenig Mitarbeiter sind und dass natürlich früher auch alles besser war. Aber im Reich Gottes hat es sich stets bewährt, weniger auf das zu schauen, was wir können, als vielmehr auf das, was Gott kann. Es gibt eine geistliche Gesetzmäßigkeit, quasi ein göttliches Renditeversprechen, das wir leicht vergessen. Gott ist es, der aus dem Wenigen ja viel machen möchte. Er speist mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen. Und beim Gleichnis vom Sämann geht fast alles daneben. Ganz tragisches Gleichnis eigentlich, nicht? Der Samen, der fällt überall hin, auf die Dornen, auf den Weg, auf die Felsen und so weiter. Und nur ganz weniges erreicht den fruchtbaren Boden und geht auf. Aber das Wenige bringt 100-fach Frucht, also 10.000% Rendite. Das schaffst du nicht mal mit Waffen. Das ist so ein bisschen wie Angel Investing. Ich war mal so ein bisschen in dieser Start-up-Szene, in der IT-Szene in Berlin mit dabei, und da gab es dann so Treffen, wo dann so kleine IT-Unternehmen ihre Ideen vorgestellt haben. Und da saßen dann Investoren, die haben sozusagen immer nach dem Einhorn, dem sogenannten Einhorn gesucht. Das Einhorn ist sozusagen das eine Milliarden-Dollar-Unternehmen, was sie sozusagen in diesen Start-ups dann schon drin finden. Das sind solche Renditen, nicht? Es ist hier eine Einhorn-Geschichte. Die Eigenverantwortlichkeit Einzelner, die aus Glauben ihr Herz in die Hand nehmen, bringt das umstehende Volk dem Himmel näher. Sie alle profitieren davon, wo Einzelne aus dieser Zuschauerrolle heraustreten und ihre Gaben, ihre oft kleinen Gaben zugegebenermaßen, für Jesus einsetzen. So funktioniert christliche Gemeinschaft. Wir haben also keinen Grund, verzagt zu sein. Gott schenkt immer wieder unfassbare Renditen. Tolle Sache. Wichtig ist jetzt allerdings Folgendes. Die vier kennen durchaus auch ihre Grenzen. Sie lassen ihren Freund zu Jesus hinab, aber sein Problem, das überlassen sie Jesus. Es gibt Dinge, die überfordern den Menschen. Wir können eine Wegstrecke lang Begleiter sein, das Schicksal anderer auch mittragen, aber Heilung, das Heil, das sollte man nicht von uns erwarten. Ich denke an so Leute wie meinen Tukan-Freund. Nicht? Wir haben als Hauskreis Gemeinschaft und Heimat geboten. Wir haben auf Jesus hingewiesen, wir haben praktische Lebenshilfe gegeben, aber geheilt haben wir ihn nicht. Der redet noch heute wahrscheinlich mit seinem Tukan. Er ist immer ein schräger Vogel geblieben, könnte man sagen. Und so machen es auch die Freunde. Sie kennen ihre Grenzen, aber sie vertrauen auf die grenzenlose Macht des Mannes, zu dessen Füßen die Trage inzwischen angekommen ist. Wir überantworten Menschen in Gottes Hand. Wir befehlen sie seiner Gnade, da wo wir am Ende sind. Mit unserer Weisheit, mit unserer Kraft, kleinen Kraft zugegebenermaßen, mit unserer Geduld. Bei manchen Fällen kann man nur noch beten. Aber was heißt eigentlich nur? Denn jetzt muss Jesus den Gelähmten tragen. Jetzt wird sich erweisen, ob man ihm glauben kann. Und wie zeigt sich das? Ganz klar, indem er geheilt wird. Aber was ist eigentlich Heilung? Wie wird ein Mensch wieder heil? Wie wird er ganz? Hauptsache gesund? Jesus scheint kein Anhänger der Gesundheitsreligion gewesen zu sein. Ich fürchte, Jesus wäre auch recht skeptisch gewesen, wenn er mit angesehen hätte, wie manche Kirche während der Corona-Pandemie in vorauseilendem Gehorsam ihre Tore geschlossen hat, damit sich in den heiligen Hallen ja keiner ansteckt. Ich fürchte, der wahre Treiber hinter diesem Verhalten waren damals eher schwache Nerven hinsichtlich zu erwartender schlechter Publicity, als ein geistliches Verständnis von Gesundheit und ein echtes Zutrauen in den Wert der guten Botschaft von Jesus. Meines Erachtens hält es Jesus hier eher mit Friedrich Nietzsche. Der fragte nämlich rhetorisch, was hilft alle Gesundheit, wenn man sonst ein Idiot ist? Etwas diplomatischer, analytischer formuliert, wir Christen wissen, dass unsere Gesundheit zu einem Zweck verliehen ist, um das zu leben, wozu wir berufen sind, nämlich Gott zu ehren, den Mitmenschen zu dienen. Wir sind nicht dazu da, uns in unserem Wohnungskokon einzuigeln, um ein genussvolles und risikofreies Leben zu führen. Das ist nicht der Grund, dass wir auf der Welt sind. Unser Leben ist kein Selbstzweck, sondern es stellt uns Aufgaben. Lasst uns deshalb auf Jesus schauen. Er sieht Leben und Gesundheit nicht als Status, sondern als dynamisches Geschehen. Deine Sünden sind dir vergeben. Also das Wichtigste erstmal zuerst, weiß ja auch das Organisationsmanagement, zuerst müssen die Dinge angegangen werden, die den Kern der Lähmung ausmachen. Wir sind da oft sehr vordergründig in unserem Blick. Nicht der Gelähmte denkt, es sind meine Gliedmaßen, die nicht mehr mitmachen. Und wenn das behoben ist, dann wäre eigentlich alles okay, nicht? Ja, was denken wir? Was lähmt unser Leben wirklich? Der Mangel an Mobilität, der Mangel an Gesundheit, der Mangel an Geld oder sonstigen Ressourcen. Jesus sagt nein, eure Schuld lähmt euch, die wie Mehltau auf euren Beziehungen lastet. Jeder denkt nur an sich, an sein Fortkommen und so stehen alle im Stau. Das Leben ist nicht mehr, wie es ursprünglich gedacht ist. Unsere Umwelt, Ehe und Schuldenkrisen, nicht das ist in Wahrheit, sind in Wahrheit alles Aspekte der einen großen Beziehungskrise, in der wir eben stehen. Der Kern ist die Sünde. Wir leiden an einer schweren Beziehungsstörung. Der Mensch hat seine Bestimmung zum Lieben aus dem Blick verloren. Stattdessen gebraucht und missbraucht er alles, was ihm unter die Finger kommt. Und im persönlichen Bereich greift diese Beziehungslähmung auch um sich. Nicht wie viel gelähmtes, ungelebtes Leben haben wir zu beklagen, weil wir aus Angst, zu kurz zu kommen, ständig mit Dingen beschäftigt sind, die uns daran hindern, uns auf den Weg zu unserer ureigenen Identität und auch Einmaligkeit aufzumachen. Uns aufzumachen und der zu werden, der wir vor Gott sein sollen, der wir sein können, als der wir erschaffen wurden. Nicht nach diesem Motto, ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Ja, und ich frage mich, wie wäre das, wenn die Gemeinschaften, die wir prägen, von solchem Vertrauen wären, dass man seine Lähmung Gott hinhält und das vielleicht in einem persönlichen, seelsorgerlichen Gespräch auch mal einem Vertrauten bekennt, nicht? Bei mir läuft es gar nicht so geschmiert. Und ich habe es auch satt, allen vorzumachen, ich ginge mit Riesenschritten der Vollendung in Christus entgegen. Und unter Heiligung, ja, da steht mein Bild im Lexikon, na klar. Nein, ich bin ein Gelähmter und komme an dem und dem Punkt nicht weiter. Können wir zusammen beten? Was wäre, wenn in Kleingruppen sowas möglich wäre? Was in Gemeinden ja niemals passieren darf, dass es da, Gott bewahre, echte Sünder gibt. Menschen, die Mist gebaut haben, die schuldig geworden sind und das zugeben können. Schluss mit dem frommen Theater. Stattdessen das Eingeständnis, die Gemeinde ist ein Lazarett. Es wimmelt hier nur so von Krüppeln. Der Typ mit dem Vogel ist im Grunde noch ein ganz leichter Fall. Aber egal, denn es gibt in diesem Lazarett ja einen Arzt. Das ist ja das Entscheidende. Und der ist nicht umsonst da. Der hat alle Hände voll zu tun hier. Nicht nur mit den ganzen Spackos um mich herum, nein, mit mir, mit uns allen. So eine Gemeinschaft, nicht, wenn es die gäbe, das wäre doch was. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Kind? Da liegt doch ein Erwachsener. Ja, aber es ist einer, bei dem das Leben nochmal neu beginnen kann. Wie bei einem Kind. Wer bei Jesus ankommt, der tritt in die Gegenwart Gottes. Dem wird die Last der Vergangenheit abgenommen. Und das ist vielleicht das Besondere beim Kind, nicht, dass es ein Mensch ohne Vergangenheit ist. Subjektiv und objektiv. Kinder leben im Jetzt und es gibt keine Vergangenheit, die sie lähmt. Aber das Kind hat Zukunft. Jesus sagt ihm, es ist jetzt Zeit zu gehen. Und zwar wörtlich. Du hast dich lang genug wund gelegen, ohne die Möglichkeiten zu ergreifen, die du als Gotteskind hast. Krieg den Hintern hoch. Wenn wir das Gelähmte in unserer Mitte durch alle menschliche Ohnmacht hindurch zu Jesus durchtragen, in die Gegenwart Gottes bringen, dann macht er unserem Leben Beine. Versprochen. Dann kommen Dinge in Bewegung, die wir nicht für möglich halten. Aber wir müssen sie Jesus zu Füßen legen, statt sie zurückzuhalten und zu meinen, wir regeln das irgendwie selbst. Sonst bleiben wir gelähmt zurück, wie diese Schriftgelehrten. Sie glauben ihm nicht, sie halten ihr Herz nicht der heilenden Kraft der Vergebung hin. Sie halten sich für alles Checker, wie man so schön sagt. Das Volk dagegen erkennt die Wirkmacht Gottes in diesem Geschehen und wird erfasst von Freude und so einer Leichtigkeit, die dem Glauben eben innewohnt. Nicht die Preise und Loben Gottes, sondern das haben wir noch nie gesehen hier. Und das ist der Ausblick, mit dem ich uns heute entlassen möchte. Christliche Gemeinschaft ist so eine Art Zukunftsbörse der Freude und der Hoffnung, wo wir das Leben nicht so schwer nehmen müssen, weil Jesus uns durch unsere Freunde trägt und uns Beine macht, der zu werden, als der wir von Gott erdacht wurden. Orte, wo jeder seine Bestimmung finden kann, weil da ist eine Gemeinschaft, die trägt. Da sind Menschen, die gemeinsam mit uns Schritte in der Nachfolge tun. Da kann man Gaben entdecken und einbringen. Und da dürfen heilige Supermänner ganz einfach zu Menschen werden. Wäre doch was, wenn wir so eine Gemeinde sein könnten, nicht? Wenn wir uns hier im Wahl dazu aufmachen könnten, so eine Gemeinschaft zu werden. Ich glaube, unser Gott wäre bei sowas sofort dabei, nicht? Bleibt nur noch die Frage, sind wir es auch? Amen.